kannst du Amen sagen. Nichts ist ihm zu schwer. Peter, wir singen das Lied nochmals. Und ich werde Instrumente verteilen. Wir machen Musik heute. Nichts ist ihm zu schwer. Nichts ist ihm zu unmöglich. Er hat dieselbe Kraft. Dieser allmächtige Gott, lass uns Platz nehmen. Mein Thema heute ist Bedingungen für Gottes Handeln. Wie kann Gott arbeiten? Wie greift Gott ein? Wann greift Gott ein? Und was passiert, wenn Gott eingreift in unserem Leben? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Ich lade dich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier. Mittwoch 16 Uhr, Freitag und Samstag 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Wir haben gute Themen. Wir haben gute Themen gehabt. Und du kannst diese Themen nachhören im Internet unter www.matthudes.net. Da findest du mehr als 1000 Predigten, die ich schon hier in Berlin gehalten habe. Das sind die Berliner Predigten. Ich habe noch viele Predigten gehalten in den 50 Jahren meines Lebens. So, Gott ist gut. Und wir dienen am Evangelium und das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Bedingungen für das Handeln und Reden und Wirken Gottes. Wir leben in einer Welt, die gerät aus den Fugen, dass sogar Kinder auf die Straße gehen und demonstrieren für die Zukunft, für ihre Zukunft. Und ich habe einfach diese Tage gebetet und gesagt, lieber Gott, guck mal, nicht einmal die Kinder haben mehr Zukunft. Meine Enkel, meine Urenkel, wo geht die Welt hin? Wir sind am Ende der Zeit angekommen. Die Welt gerät aus den Fugen. So, Gott greift ein. Die ganze Kreatur, die ganze Schöpfung schreit nach dem Eingreifen Gottes. Nach der Offenbarung der Kinder Gottes. Und wir leben in den letzten Tagen. Und deshalb, wie greift Gott ein? Was muss passieren, damit Gott eingreift? Und gib dich nicht auf. Das ist meine große Botschaft. All diese Tage, die ich hier halte, jetzt im Monat März, gib dich nicht auf. Gott liebt dich. Gott trägt dich. Gott hält dich. Gott ist für uns. Und ist Gott für uns? Wer und was kann gegen uns sein? Das ist Evangelium für mich. Wir sind an den Grenzen angekommen. Das Ende kehrt zum Anfang zurück. Also das, wenn du die Zukunft nochmals nachvollziehen möchtest und fragst, was kommt auf uns zu? Am Anfang war die Erde wüst und leer. Und jetzt wird die Erde auch langsam wüst und leer. Alles ist am Ende. Die Rohstoffe, fast alle verbraucht. Die Welt schon vergiftet, die Umwelt, die Kreatur und so weiter. Wir sind am Ende der Schöpfung. So wie die Menschen alt werden, so ist auch die Erde alt geworden. Zum Sterben, zum Abbauen. So am Anfang war die Erde wüst und leer, der Kreis schließt sich, Verwüstungen kommen mehr und mehr, die Wüsten nehmen jedes Jahr zu. Da wird alles subventioniert, auch bei uns, wo ich wohne, da bauen sie in jedem Winkel, an jedem Fleck, sogar Kleingärtner werden weggeräumt und da werden wieder Hochhäuser hingestellt. Und ich finde es schauerlich. Und dass es ein großes Problem ist Wohnungsnot. Die Erde ist verflucht, das merken wir. Die soziale Not ist da, Arbeitsnot, Raumnot, alle diese ganzen Nöte. Wir sind am Ende der Zeit angekommen. Die Schöpfung vergeht, ist am Ende eigentlich, aber in dem Moment, wo die Erde wüst und leer war, hat Gott angefangen zu reden, zu handeln. Und er sagt, und es werde Licht, und die Erde bringe hervor. Und da kommt wieder alles zurück. Die Frösche werden wieder zurückkommen, die Vögelchen, die Bienen, die Mücken, auch die Stechmücken, die kommen auch wieder zurück. Wir brauchen das alles. Die Natur braucht diese Dinge, diesen Kreislauf. Bald sind die Reserven verbraucht, bald ist alles zu Ende. Wir produzieren nur noch Müll. Die ganzen Meere sind voll mit Plastik. Schau diese Welt hier an. Die Erde wird ausgeraubt, rücksichtslos geplündert. Wir haben keine Zukunft. Die Kinder schreiben an den Händen, gib uns Zukunft. Das hat mich zum Denken bewegt. Gib uns Zukunft. Ihr Erwachsene, gebt uns Zukunft. Ihr Alten, gebt uns Zukunft. Satan greift in diesen Planeten Erde rein und versucht alles zu zerstören, zu ruinieren. Und Jesus kam und hat gesagt, ich will euch, dass ihr lebt und dass ihr volles Genüge habt. Ich will euch dienen. Ich will euch helfen. Ich will euch begegnen. Und Jesus hat gebetet, dass unser Glaube nicht aufhöre, auch nicht in den letzten Tagen, wo wir auch so in der Phase sind, no future, keine Zukunft. Er hat gebetet, dein Glaube soll nicht aufhören. Halte fest, was du hast, das, was Gott in deinem Leben gewirkt hat, in der Vergangenheit, in deiner Kindheit. Und vergiss nicht, was du gelernt hast in der Kindheit. Vergiss nicht. Das baut dein Leben auf. Manche Leute denken, ich habe mich bekehrt. Halleluja, jetzt beginnt mein Leben. Nein, dein Leben hat begonnen, als du noch gar nicht geboren warst. Gott hat dich gewollt, dich geplant von Anfang an. Nicht dein Papa und deine Mama. Gott hat dich gewollt. Gott hat dich ins Leben gerufen und du hast mich wunderbar zubereitet in meinem Mutterleib. Das ist der Lauf der Dinge. Gott will mich und Gott will dich und Gott will nicht, dass die Erde untergeht. Und Gott will nicht, dass die Menschen sich ruinieren und sich totschlagen und sich erschießen und sich umbringen, wie jetzt in Neuseeland es passiert ist, wo eigentlich noch nie was war. Ich denke, mir hat hier Bruder, die Geschwister, die zu uns waren aus Neuseeland, mir geschrieben und so weiter. Und wir sind in Not, bitte denkt an uns. Rodney und so weiter hat geschrieben, und seine, wir sind in Not, denkt an uns. Der wohnt in Kreistown oder in dieser Stadt, wo das passiert ist. Weißt du, die Leute werden betroffen, auch wenn sie am Ende der Erde sind. Und Gott sagt, ich werde euch zurückholen. Du kannst hinfahren, wo du willst. Und Neuseeland ist am Ende der Welt. Und wir können vom Terrorismus, vom Verbrechen, vom Teufel nirgendwo weglaufen. Aber ich habe für dich gebetet, hat der Herr gesagt, dass dein Glaube nicht aufhört. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht aufhören zu glauben, Gott zu vertrauen. Er greift ein. Er bringt die Seinen durch. Wie auch immer, auch wenn ich umkomme. Ich habe keine Angst vom Umkommen, von der Katastrophe, vom Weltuntergang. Gott ist, der uns festhält. Niemand wird dich aus meiner Hand reißen. So steht es in meiner Bibel. Nicht der Teufel, nicht die Kriege, nicht die Katastrophe, nicht der Weltuntergang. Mich kann niemand zerstören, denn ich habe etwas Göttliches in mir. Das ist meine Seele. Halleluja. Das ist das Göttliche. Jeder Mensch, der auf diesem Planeten lebt, hat etwas Göttliches in sich. Ob er die Welt versteht oder nicht, ob er Christ ist oder kein Christ ist. Nach diesem Anschlag, ich bin draußen hier auf der Straße, da kommt der Imam, der hier bei uns im Haus ist, und sagt, Pastor, wir gehen schweren Zeiten entgegen. Wir müssen beten, dass sowas nicht bei uns passiert. Und das ist, wir sollen beten, dass sowas bei uns nicht passiert. Und ich bin zuversichtlich, guter Hoffnung, wenn wir Christen, Moslems, Buddhisten, Hindus, wenn wir beten, Gott handelt. Ich habe Respekt vor Gebet. Gebet ist eine Macht. Und das Einzige, was die Menschen haben in Notzeiten, sind nicht Burgen, Schlösser, Paläste, Banken. Nein, das Gebet. Dass man die Knie beugt, dass man die Hände faltet, dass man die Hände erhebt und sagt, Hilfe, Gott, hilf uns, hilf uns, hilf uns. Wir sind am Ende. Wann greift Gott ein? Was sind die Bedingungen für das Eingreifen Gottes? Ich will ein paar Gedanken einfach in den Raum stellen. Machen musst du sie selber. Jeder muss für sich selber beten. So wie jeder auf sich selbst aufpassen muss, wenn er über die Straße geht. Jeder muss selbst auf sich selbst aufpassen. Nicht Gott passt auf dich auf, du musst die Augen aufmachen. Und die meisten Leute haben Augen und sie sehen doch nicht. Neulich habe ich gesehen, solche doofe Menschen, da stippen sie mit ihrem Hände und rennen gegen einen Flock. Ja, man muss heutzutage schon auf der Straße unten beim Straßenüberweg am Fußgängerplatz, da muss man schon ja Flöcke, Lichter anbringen, damit man merkt, dass das jetzt Straßenübergang ist. Leute sind blind. Die leben nur noch für Materialismus, die leben nur noch für Technik, die leben nur noch ja für das vergängliche Zeug und vergessen die Wirklichkeit, dass wir etwas tun müssen. Gott greift ein. Gott hat uns Augen gegeben, damit wir aufpassen. Er hat uns Ohren gegeben, damit wir hören. Gott hat uns Geschmack, Geruch, die Haut gegeben, damit wir es fühlen. Und unsere Sinne, dass wir wahrnehmen. Gott greift ein, aber wir müssen zuerst mal unser Möglichstes tun. Meine Möglichkeiten ausschöpfen. Jede Offenbarung, jede Bewahrung, jeder Eingriff ist Gott, das ist Gottes Eingriff. Jede Offenbarung. Immer wenn Gott dich warnt, wenn Gott was zeigt. Und ich bin Gott dankbar für die Offenbarungen. Ich bin Gott dankbar. Beim Beten. Und als ich so gebetet habe für diese Generation, die no future haben, keine Hoffnung haben, hat Gott mir gezeigt, diese Generation ist die letzte Generation. Wir sind die letzte Generation. Und Jesus hat gesagt, die Menschheit, die wird nicht vergehen, bis das sich alles erfüllt. Diese Generation wird nicht vergehen. Das war am Anfang. 70 nach Christus. Und bis heute sind wir in der Endzeit. Endzeit ist schon seit 2000 Jahren, nicht erst seit gestern. Gott greift ein. Und Gott hat noch immer gehandelt. Gott hat sich immer noch offenbart. Gott greift ein, wenn es uns schlecht geht. Wenn wir im Sturm sind, so wie die Jünger dort im See, bei der Überfahrt nach Gardara. Gott greift ein, wenn wir nicht mehr weiterkommen. Du musst es nur beten. Und ich erwarte das Eingreifen Gottes in meinem persönlichen Leben. Und das habe ich immer wieder erlebt, in allen Jahren, auch in der Gemeinde. Immer wieder eingegriffen, immer wieder eingegriffen. Gott greift ein, wenn wir sogar falsche Wege gehen. Stell dir mal sowas vor. Ja. Gott greift ein, denk an den Bruder Jonah. Der sitzt im Schiff, falsche Richtung, er ist in Frieden. Ich bin auf dem Weg, Gott hat mich berufen, in die Mission und er geht statt nach Nineveh nach Tarsis. Und Gott verschaffte einen Fisch, was den Jonah wieder ins Land brachte. Gott greift ein, wenn wir uns verirren. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Plötzlich fühlte mein Vater, hat Brot die Fülle. Not bringt uns zu Gott zurück. Das ist auch ein Eingreifen Gottes. Hunger bringt uns zu Gott zurück. Angst bringt uns zu Gott zurück. Ja, wir denken nur noch, die Segnungen, das sind die Eingriffe Gottes. Nein, Gott greift durch Krankheit in unser Leben rein. Dann liegst du da, schaust die Decke an und dann fängst du an, mal nachzudenken über dein Leben. Was ist mit mir los? Warum bin ich krank? Was ist da passiert? Das sind alles Eingriffe Gottes. Auf den Prediger hörst du nicht, aber auf den Herrn Doktor, den Arzt, den hörst du, wenn der da sagt, was ist mit Ihnen los? Wir müssen jetzt operieren. Verstehst? Auch das, die ganze Schnipselei, was wir erleben so heutzutage in der Medizin, dass die Organe behandelt werden, dass, ja, entnommen und wieder eingepflanzt werden. Das alles sind Eingriffe Gottes. Warum muss ich das? Gott, du bist so unfair. Da gibt es so viele andere Menschen. Die könntest du strafen und züchtigen. Nein, Gott hat dich lieb. Halleluja. Gott hat dich lieb. Du verstehst es vielleicht gar nicht. Du denkst ja, die Liebe Gottes ist, wenn ich in Hülle und Fülle sind. Ich sag, oder habe, die ganze Fülle habe. Nein, das ist nicht. Wohlstand macht uns krank und kaputt. Denk drüber nach. Not ist es, was uns zum Himmel, zu Gott, zur Ewigkeit bringt. Wann greift Gott ein? Er greift ein, wenn wir vom Feinde bedrängt werden, von Schwierigkeiten bedrängt werden. Und ich habe hier auch diese Tage eine Predigt gehabt und die solltest du nachhören. Vertreibe deine geistige Umnachtung. Wir haben Probleme, Depressionen, dass wir plötzlich die Welt nicht mehr verstehen, dass wir nicht mehr zurechtkommen, dass wir ja mit dem Leben nicht fertig werden, dass uns alles über den Kopf wächst. Auch das sind Eingriffe Gottes. Gott gibt uns so viel, damit wir damit nicht mal mehr fertig werden. Uns unnötig Sorgen machen über das Leben. Gott greift ein, wenn kein Ausweg mehr da ist. Gott greift ein, wenn wir keine Hilfe mehr haben. Und ich habe immer erlebt in meinem Leben, immer wenn wir keine Hilfe hatten, haben wir die Hilfe Gottes erlebt. Immer wieder, immer auf der gleichen Tour. Gott handelt das alles aus. Die Lichter gehen aus und plötzlich greift Gott ein. Gott greift ein, wenn sich alles um uns auflöst. Die Familie löst sich auf, die Beziehungen, die Freundschaften, die Gemeinde, die Gesellschaft löst sich auf. Gott greift ein und Gott ist jetzt auch dabei, in Deutschland an ihn zu greifen, in aller Liebe. Viele Deutsche verstehen das nicht. Ja, die Moslems kommen, die Moslems kommen. Und wir werden überrannt und die Frau Merkel tauscht das deutsche Volk aus. Da schreien sie Hilfe. Aber weißt du, die Deutschen haben gesündigt. Sie haben Kinder abgetrieben. Sie sagten, nein, wir schaffen lieber und bauen Häusle und so weiter und wir schaffen uns keine Kinder an. Und jetzt die Bevölkerung veraltet. Und wir müssen jetzt diese lieben Moslems annehmen. Da kommen sie gleich mit 10 Kindern. Ja. Mach dir keine Sorgen. Ich mach mir um diese Gesellschaft keine Sorgen. Die Welt vergeht. Und Gott redet und Gott handelt. Und auch diese ganzen Flüchtlingskrisen und alles, was wir haben und die ganzen Fehler, die die Politiker machen, die müssen die Fehler machen, damit die Menschen vernünftig werden. Gott greift ein, dass das Land nicht verödet und verwüstet. Du schüttelst mit dem Kopf und du sagst, nee. Doch, ich sag dir, schau die Welt an. Gott lässt sich nicht spotten. Das, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Und was haben die Deutschen gesehen? Deutsche haben ein ganz großes Problem mit den Zähnen. Und ich habe mal den Herrn gefragt, lieber Gott, warum haben die Deutschen, die anderen Völker haben nicht diese großen Probleme. Entweder essen sie anders, ernähren sich anders oder was auch immer sein mag. Aber die Deutschen haben große Probleme mit den Zähnen. Fast jeder hat ein Gebiss oder was weiß ich. In aller Liebe, nichts dagegen. Aber Gott hat mir gezeigt, was haben die Deutschen mit den Juden gemacht? Die haben die ganzen Goldzähne denen aus dem Mund rausgerissen und dann eingeschmolzen. Das rächt sich alles. Das rächt sich alles. Du machst Schütteln mit dem Kopf und kannst denken, nein, das ist Geschichte. Ja, aber was haben die Deutschen gemacht? Die haben den anderen Führer da dem Heil zugerufen und so weiter und Gott verlassen. Und dann wurden sie zerstreut in alle Länder, wurden vertrieben in Gefangenschaft und besetzt. Wir sind bis heute noch ein besetztes Land. Wir haben bis heute noch keinen Friedensvertrag. In aller Liebe. Mit uns machen die Amerikaner, was sie wollen. Die stationieren in Kaiserslautern die Atombomben für Europa und von hier werden die Kriege gesteuert, die Drohnen in Afghanistan und wo auch immer in dieser Welt, von Europa hier, nicht von USA, hier von unserem Boden. Und wir haben versagt. Und Geschwister, und wenn wir versagen, fängt Gott zu reden, wir werden besetzt, belagert, so wie die Kinder Israel damals. Weil sie Gott nicht geehrt haben, Gott nicht die Ehre gegeben haben, kam der Herr Nebukadnezar und hat alles einkassiert und die besten und die stärksten Jungs da in die Gefangenschaft genommen. Gott greift ein. Manchmal anders, als du denkst. Als du in den Geschichtsbüchern lernst, du sagst, warum, warum, weshalb? Ich frage nicht mehr, weshalb, warum und wieso. Gott greift ein. Wenn der Mensch die Welt, die Erde zerstört, sich selbst vergöttert, sich selbst ein Standbild setzen. Wir Deutsche, am deutschen Wesen soll die Welt genießen. Du siehst, was dabei geworden ist. Das tausendjährige Reich hat nur 12 Jahre gedauert. Ich denke auch, Kommunismus genau das gleiche. Stalin, Lenin, auch die Chinesen kommen jetzt. Weißt, wir denken manchmal, was ist da los? China kauft uns auf. China wird zu einer großen Wirtschaftsmacht. Bismarck hat schon einmal gesagt, sprach von der gelben Gefahr. Und das kommt. Gott greift ein in die Geschichte. Gott mischt die Karten. Gott mischt die Karten. Gott griff ein, als die Sintflut kam. Die Menschen ließen sich nichts mehr vom Geist Gottes sagen. Und ich sagte, ich schaue die Welt an. Die Menschen lassen sich nichts mehr von Gott sagen. Dann werden sie anders kontrolliert von anderen Mächten. Und dann kam die Sintflut und sie raffte alle dahin. Wissenschaftler haben errechnet, dass zu der Zeit vor der Sintflut etwa 150 Millionen Menschen gab. Nicht nur Adam und Eva und Henoch oder sonst jemand. 150 Millionen Menschen, so wie sie sich vermehrt haben, wie alt sie lebt und so weiter, die zeugten Söhne und Töchter, alles in Plural. Und nur 8 haben überlebt. Die Katastrophe nur 8. Weil die anderen gar nicht geglaubt haben. Die ließen sich gar nicht warnen. Gott greift ein. Noch 7 Tage war die Arche offen. Und Noah sagte, Leute, kommt, 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 kommt. Und da ist kein einziger gekommen. Aber der Esel ist gekommen. Und die Tiere sind gekommen. Die haben es gespürt. Wir sind am Ende. Die Welt geht unter. Die Tiere kapieren manchmal mehr als die Menschen. Als die Menschen. Deshalb ist so wichtig, achte auf die Natur. Und dann plötzlich geht die Tür so von einer mächtigen Hand zu, automatisch diese Eichentür von der Arche geht zu und diese Tür wurde nie mehr geöffnet. Wenn Gott eingreift, wenn Gott handelt, wenn Gott etwas macht, das ist dann endgültig, das ist vorbei. Und wenn das Countdown Gottes läuft, da müssen wir nicht mehr beten, lieber Gott, schenk Erweckung und so weiter. Nein, hilf, rette meine Seele. Das ist dran. So, Gott greift ein. Manchmal, ich bete manchmal, lieber Gott, greif nicht so schnell ein. Damit ich noch lange leben kann, damit ich noch alt werden kann, damit ich noch das und das erleben kann. Gott griff beim Turmbau zu Babel ein. Die Menschen haben so einen Turm gebaut. Wie wollen zu Gott drauf? Wie wollen zu Gott? Und in apokryphischen Schriften lese ich, die hören sogar himmlische Musik, die Leute, die beim Bau der Arche waren. Also entweder stimmt oder stimmt nicht. Aber wir wissen, was die Menschen heute können. Die können zum Mars fliegen, die können auf dem Mond landen, die können Planeten besuchen und winken ein bisschen. Und Gott sagt, und selbst wenn du dein Nest auf den Sternen bauen würdest, ich will dich von dort zurückholen, sagt der Herr. Du kannst Gott nicht weglaufen. Auch die in Neuseeland können von den Katastrophen und Krisen nicht weglaufen. Sowas hat es bei uns noch nie gegeben. Wir werden auf dieser Welt Dinge erleben, die hat es noch nie gegeben. Und als ich so für meine Generation, nicht nur für meine Generation, sondern für meine Enkel und Urenkel gebetet habe, hat Gott gesagt zu mir, Johannes, das, was deine Urenkel und Enkel erleben werden, das hast du nicht einmal geträumt. Du hast gar keine Ahnung. Schreckliche Dinge werden über die Welt gehen. 1/3 der Menschheit wird sterben. Lies mal, wir haben 8 Milliarden Menschen im Augenblick. Und wenn es das tatsächlich wahr ist, was in der Bibel drinsteht, und ich glaube, was in der Bibel drinsteht, dass es wahr ist, 1/3. Kannst ausrechnen, wie viel das ist? Wenn jetzt so ein paar Leute sterben, dann machen wir so einen Skandal. Sind aufgeregt, gehen gleich in die Kirche zum Beichten. Verstehst du? Aber Millionen, Milliarden werden sterben. Was wird dann sein? Gott greift ein. Wenn diese Gerichte beginnen, diese Countdown, die Zornschalen ausgegossen werden übers Wasser, und zurzeit sind die Zornschalen über das Wasser ausgegossen, dass die Leute kaum mehr sauberes Wasser haben, alles verseucht mit Plastiktüten und jetzt in Frankreich mit Öl, wo dieses Schiff da gesunken ist. Die Meere sind verseucht, die Erde ist verseucht, alles ist verseucht, ausgeschüttet. Und der Friede ist von der Erde genommen. Auch das ist ein Eingreifen Gottes. Gott hat zugelassen. Die Engel waren gebunden bis am Tag und Stunde und dann wir haben sie losgelassen. Wir sind in der Zeit der Wehen, der Zornschalen, der Gerichte Gottes gekommen, ihr Lieben. Bedingungen für Gottes Eingreifen. Wenn der Mensch sündigt, dann muss die Rechnung bezahlen. So, Gott greift immer ein. Und Gnade, und das ist für mich auch was Schönes, ist auch ein Eingriff Gottes. Sei Friede mit dir und so weiter. Hab Frieden. Verstehst du, die sind deine Sünden vergeben. Gnade ist auch ein Eingriff Gottes, dass du weißt, meine Schuld ist vergeben. Ist wahr, dass Jesus starb für mich und büßte meine Schuld. Das ist auch Gnade, dass sowas passiert ist, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat in diese Welt. Er hätte uns sterben, krepieren lassen können und ja, was geht mich das an, hätte er sich sagen können, nach mir die Sinnflut. Aber nein, hat Jesus in diese Welt gesandt, dass er uns errettet durch sein Kreuz, uns mit Gott versöhnt und dass wir Frieden mit Gott haben. Gott greift ein. Gott greift ein bei dir und bei mir, wenn wir Druck haben, Spannungen haben, nicht mehr weiter wissen. Er schickt uns einen Retter. Irgendwie. Irgendwo geht plötzlich ein Lichtlein auf. Halleluja. Irgendwo. Gott greift ein. Und Gott greift ein. Und ich versuche immer, mit extrem auch zu arbeiten, zu sagen, Gott greift ein, wenn wir arrogant und stolz sind und werden wir die Nase zu hoch halten. Er greift ein. Plötzlich gibt uns irgendwelche Demütigungen. Plötzlich geht was schief. Plötzlich passieren Dinge, die wir gar nicht fassen können. Auch zu dem Herrn Nebukadnezar. Der war auch ganz groß. Ich bin der Größte, der Stärkste, der Mächtigste, der Geilste, der Schärfste. Und was ist passiert? Und Gott sagt, diese Eiche wird gefällt. Da hat er einen Traum gehabt von der Eiche, die gefällt wurde. Und dann erlebte etwas in diesem Traum. Tagsüber ist er König, regiert, ist anständig und so weiter, sitzt auf dem Thron. Und nachts muss er Gras fressen, ist wie ein Ochse, die Fingernägel wachsen, die Haare wachsen ihm. Das hat er alles nachts erlebt. Am Tag über hat er wieder regiert. Und so, Gott greift ein, dass Menschen plötzlich Depressionen kriegen. Das hat er gehabt, ganze Zeit lang, bis er wieder Gott die Ehre gab. Und so vergehen Depressionen, so vergehen die ganzen Flausen. Dem sind die Bäume in den Himmel gewachsen. So, er wurde ein Tier, ein Ochse, frisst Gras. Und tagsüber steht er da und regiert und kommandiert die Leute. Aber innen drin ist er morsch, ausgebrannt, kaputt. Und schau diese Menschen an, diese Massen heutzutage. Gott hat eingegriffen, Gott greift ein. Dass das nicht mehr klappt und das nicht mehr Kraft klappt. Gott greift ein, wenn ich mich von ganzem Herzen ihm zuwende. Und als er Gott die Ehre gab, wurde er wieder vernünftig. Er hat keine Albträume, keine Horrorvisionen mehr gehabt. Lies die Geschichte im Buch Daniel. Da ist das drin. Gott greift ein, wenn ich um Hilfe schreie. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Wann greift Gott ein? Wenn du in Not bist, wenn das Haus brennt, wenn du fast beim Untergehen bist. Und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Gott greift ein, wenn du den Namen Jesus anrufst. Nicht Buddha, Mohammed oder Krishna oder was weiß ich, Jesus. Herr, hilf. Herr, hilf. Rufe den Namen des Herrn an und du wirst gerettet werden. Selbst wenn du in der Hölle bratest und sagst, oh Herr, es brennt, es brennt, es brennt. Und wer den Namen des Herrn anruft, steht nicht gesagt, wo du dich befindest oder sein müsstest oder sein solltest. Egal, von welchem Platz, von welchem Winkel, von welcher Ecke, rufe den Namen des Herrn an. Gott, ich kann nicht mehr. Und du wirst merken, er schickt dir einen Retter, einen Heiland. Und in meiner Bibel heißt es, er schafft Recht seinen Auserwählten, den Leuten, und die Auserwählten sind die Kinder Gottes, die Gott lieben, die Jesus akzeptieren. Er schafft Recht seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen. Weißt du, was das ist? Tag und Nacht rufen. Gott greift ein. Und er sagt, um der Auserwählten willen werde ich die Zeit verkürzen. Ich weiß nicht, ob du das merkst. Also ich merke es. Ich weiß es nicht. Aber ich merke es. Die Zeit geht so schnell vorbei. Verstehst du? Heute Morgen wache ich auf, will aufstehen und gucke schon, meine Uhr ist stehen geblieben. Verstehst du? Aber ich bin schon eine halbe Stunde, hätte ich schon aufstehen sollen. Du siehst also, die Zeit läuft. Selbst wenn die Uhren bei uns stehen bleiben und bei uns manchmal sagen, ja, ich habe noch viel Zeit, ich habe noch 20 Jahre oder ich habe noch 50 Jahre. Nein, die Zeit rennt davon. Bei dir ist nur die Uhr stehen geblieben, so wie bei mir heute Morgen. Dann nicht schnell, schnell, schnell. Deshalb kaufe die Zeit aus, es ist eine teure Zeit, sagt uns die Bibel. Setz alles dran. Gott greift ein und jetzt hör mir zu, wenn es richtig ist, ins Timing, Kairos, Unsere Zeit ist immer, Jesus hat gesagt, eure Zeit immer, ihr könnt machen, was ihr wollt, ist es alles okay. Aber meine Zeit ist noch nicht gekommen, diese Kairos, diese spezielle Zeit. Auch für das Handeln Gottes. Du kannst lange beten und lange schreien, aber Gott greift ein, Jesus greift ein, im richtigen Augenblick, just in time. Wenn es gerade nötig ist, wenn es nichts mehr läuft, wenn es nichts mehr geht, wenn es für Gott, von Gott aus angemessen ist, Gott greift ein, wenn es notwendig ist. Jetzt hör mir gut zu. Wenn es notwendig ist, manchmal ist es gar nicht notwendig. Manchmal sagt Gott, mach du selber. Du kannst die Hälfte deiner Gebete selbst erhören. Hör mir zu. Erschrick nicht. Man, es ist noch nicht notwendig, dass ich meine Hände hier schmutzig mache. Satan, machst du das, erledigst du das mal. Er schickt uns manchmal den Teufel, der erledigt uns. Das ist der Herr Doktor, das sind die Folterer, das sind die Zuchtmeister, die dann ihre Arbeit an uns verrichten und dann rumdoktern. Und manchmal muss ich selber tun. In 2. Mose Kapitel 2, da ist die Geschichte von den Kindern Israel beim Auszug aus Ägypten. Wann greift Gott ein, ist mein Thema. Hier 2. Mose 2, Vers 23 und folgende Verse. Viele Jahre später sind viele Jahre vergangen, sprach der König von Ägypten, ach, die Israeliten, die sollen mal Knechtsdienste tun, die sollen mal richtig schaffen. Die sind, und das war bei den Israeliten ein Problem. Die sind zuerst mal wegen Brot nach Ägypten gegangen. Weißt du, Gott hat den Kindern Israel, auch dem Jakob und seiner ganzen Sippe gesagt, das Land Kanaan gehört euch. Dort seid ihr platziert. Nein, das ist eine Hungersnot. Wegen der Hungersnot rennen sie nach Ägypten, weil sie hören, dort ist Brot. Und sie sind nach Ägypten gerannt, nur deshalb wegen Brot, weil sie sich versündigt hatten an Josef. Und die Rechnung musste beglichen werden. Aber die Kerle sind dort gleich geblieben, im Land der Gosen. Also so schön, wie wir hier haben, Weide und Palmen und das Gras steht bis zum Hals. Verstehst? Da bleiben wir. Und sie sind dort geblieben 430 Jahre. Und dann kam der Pharao und Gott bringt uns ans Ziel, egal wie das passiert, wenn wir nicht spuren, wenn wir nicht Gottes Willen tun, Gott greift ein und Gott fängt an zu dirigieren, dass der König sie drückt, dass er sie verfolgt und dass sie einfach noch mehr leisten müssen und noch mehr leisten müssen, noch mehr Ziegel produzieren, noch mehr und so weiter. Da heißt es, aber die Israeliten stöhnten unter der Zwangsarbeit und verzweifelten um Hilfe und schrien zu Gott um Hilfe und so weiter. Das ist wieder sich wende, dass wir wieder aufatmen können. Wir haben kein Familienleben, gar nicht, nur noch produzieren, produzieren, produzieren. Und dann heißt es, und Gott hörte das Klagen der Israeliten und dachte an den Bund, den er einst mit Abraham, Jakob und Isaak gemacht hatte. Ja, Gott hat die Israeliten nicht vergessen. Er wusste, was er zu tun hat und was zu tun war. Hast du nicht vergessen, aber sie haben Gott vergessen. Sie haben überhaupt nichts von Gott gehabt. Die brauchten eine neue Offenbarung auf dem Sinai von allmächtigen Gott. Die haben keine Ahnung gehabt. Nicht einmal die 10 Gebote haben sie gekannt mehr. So weit weg, nach 400 Jahren vergisst du alles. Ja, Gott hat die Israeliten nicht vergessen. Und er wusste, was zu tun war, heißt es hier in 2. Mose 2. Gott hat uns nicht vergessen, Brüder und Schwestern. Halleluja. Ich bin Gott dankbar dafür. Und er hört ihr Seufzen und ihr Klagen, ihr Schreien, ihr Stöhnen. Und die Last, oh, das ist so schwer. Ah, mein Kreuz, verstehst du? Und sie tragen die Lasten. Sie haben Ziegel produziert, die Pyramiden gebaut. Und was für Bauten sie haben dort produziert. Sie stöhnten unter der schweren Last, unter der schweren Arbeit. Und Gott sieht nicht nur die Arbeit, er sieht die Arbeit des Herzens. Sie stöhnten. Sie stöhnten, und das ist interessant. Sie haben gestöhnt, ihr Herz. Das war Stöhnen. Weißt du, nicht nur, dass man jammert und klagt, wie ein Klageweib. Nein, sie haben gestöhnt mit dem Herzen. Und Gott hat ihr Schreien gehört, ihr inneres Beten, ihr Klagen. Herr, wie lange noch? Warum müssen wir hier dem Pharao dienen? Kannst du uns nicht den Retter schenken? Und da vergehen 80 Jahre noch. Bis der Retter kommt. 80 Jahre. Da ist dieser kleine Moses, der geboren wird, der im Nil ausgesetzt wird und so weiter. Der muss zuerst mal aufwachsen und gebildet werden, damit er das Volk Israel führen kann. 80 Jahre vergeht, praktisch ein Leben lang vergeht, bis man erlöst wird, bis man befreit wird, bis man dieses Joch abschütteln kann. 80 Jahre. Und dann kommt der Moses. Gott hat uns nicht vergessen. Das Beten und Schreien. nur mit dem Mund, vergiss es. Das Lippenbekenntnis, vergiss es. Das ist nicht das Schreien, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein, dein Herz muss schreien, Gott hilf. O Allmächtiger, erbarm dich unser. Weißt du, nicht die Zunge und nicht der Kopf, sondern das Herz muss beten. So du mit dem Herzen glaubst, so du mit dem Herzen betest, so du mit dem Herzen stöhnst, so du mit dem Herzen schreist. Gott hört das Schrei des Herzens. Er sagt, ich mach das Geplärr eurer Lippen nicht. Das ist nur Geplärr. Verstehst du, wollt die Not, da ist Alarm schlagen, gleich Feuerwehr rufen, erste Hilfe, Herrn Doktor und so weiter. Nein. Das Schreien des Herzens, das ist was anderes. Das Seufzen des Herzens, das Klagen des Herzens, das ist ganz was anderes. Gott sagt oft, hör doch auf mit deinem Geplärr. Dieses Geweine, Geheule, Gejammere. Von einem zu rennen zum anderen, den anzurufen, den Professor anzurufen, den Arzt anzurufen. Hör doch auf damit. Zerreißt eure Kleider. Na, zerreißt nicht eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen, steht in der Bibel. Da. Hier, der Glaube muss ein paar Zentimeter, Meter tiefer liegen. Wir sollen Gott lieben und Gott dienen von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und alles, was in uns ist, mit allen unseren Gemütskräften. Das ist was anderes, Gott dienen, als nur noch mit dem Kopf, mit dem Verstand oder mit dem Mund. Ein anderes Leben. Darauf reagiert Gott. Er hört des Herzens Schrei. Viele lieben Gott, dienen Gott nur mit dem Verstand, aber nicht mit dem Herzen. Gott will wissen, ist meine Bitte, ist meine Not wirklich so dringend? Und erstens, wenn dein Herz bewegt wird, wenn du Wasser und Blut schwitzt, erst dann ist die Not richtig. Erst dann, wenn du Angst hast und sagst, Gott, ich sterbe lieber, bevor ich da jetzt noch weiter dahin vegetiere. Damit unser Gebet von Herzen kommt, müssen wir bestimmte Notwendigkeiten und Dringlichkeiten erfüllen. Gott hört das ernstliche Gebet, steht in der Bibel. Aber wann ist das Gebet ernst? Wann ist es ernst? In Jakobus 5, Vers 16, da wird es gesagt von dem ernstlichen Gebet, wie das aussieht. Ist jemand krank, der rufe die Ältesten, der Gemeinde und so weiter, alles schön und gut. Und da ist etwas, was viele Christen überlesen und nicht denken. Bekennt einer dem anderen die Sünden. Verstehst du? Bevor wir für Kranke beten, soll einer dem anderen seine Sünden bekennen. Der, wo krank ist und Hilfe braucht, und der für die Kranken betet, soll auch seine Sünden bekennen. Weil wir sind alles von der Gnade abhängig. Wir sind alles Gnadenkinder. Wir brauchen alle die Hilfe Gottes. Und das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Andere Übersetzungen sagen, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Elia war bewährt. Er hat sich bewährt am Bachrit, hat sich bei der Witwe bewährt und so weiter. Jakobus 5, Vers 16. Er hat sich bewährt. Und wir sehen, er wird hier erwähnt, er war ein Mensch gleich wie wir. Also er war auch ein Mensch gleich wie wir. Er war ein Schwächling. Verstehst du erstmal, Halleluja, Halleluja, Gott ist Gott. Der antwortet mit Feuer. Und dann sagt er, ich sehe, und Bruder, morgen ist dein Kopf dran. Und dann rennt er schon und sagt, ich will sterben. Das war Elia. Ein sehr, sehr wankelmütiger Mensch. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Er will sterben. Und dann kommt der Engel Gottes. Und der Engel Gottes greift in der Situation ein, als er sterben will. Er will nicht mehr leben. Hält die Nase zu. Oh Gott, ich will sterben. Und stirbt nicht. Die, wo sterben wollen, sterben nicht. Verstehst du? Und so weiter. Und dann kommt der Engel. Elia, komm raus aus deiner Höhle, da du dich verkriechst und versteckst. Komm raus, hier ist frisches Brot und frisches Wasser. Und er wurde gestärkt und dann in der Kraft der Stärkung des himmlischen Speise ging er 40 Tage und 40 Nächte. 40 ist ein Bild für das Leben, nicht nur 40 Tage Fasten. Nein, 40 Tage und 40 Nächte. Er lebte, bis er zum Berg Gottes kam. Und dann hat er den Elisa gesegnet und den Hazael gesegnet und dann den Jehu gesegnet. Noch mehr getan, als was er in seinem Leben je vorher getan hat. Damit die Reformation und so weiter, oder die Reformation vollendet wird. Elia war ein Mensch, so wie du und ich, mit den gleichen Empfindungen. Und dann heißt es Jakobus 5, Vers 17 und folgende Verse, er betete ernstlich. Er betete ernstlich. Ich werde nachher noch darauf zurückkommen. Er betete ernstlich die Bedingungen für Gottes Eingreifen. Ernstlich beten, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht. Und er betete ernstlich wieder nach den 3 Jahren, dass es wieder regnet. Er betete ernstlich. Was heißt das? Ernstlich, immer wieder. Er betete vor der Trockenheit, für die Trockenheit, und nach der Trockenheit für den Regen hat er gebetet. Elia in dieser Sache hat 2-mal gebetet. Es reicht nicht nur immer, einmal, oh Gott, schick das und schick das. Nein, wir müssen vorher und nachher beten, konkretes Beten, gezieltes Beten. Und zum ersten Mal, dass es nicht regnen soll, Gerichtsgebet. Und das zweite Mal für den Segen, dass der Regen wieder kommt. Und wie hat er das gebetet? Beide Male hat Gott sein Gebet gehört und eingegriffen und gehandelt. Das erste Mal kam kein Regen. Da konnte Ahab machen, was er wollte. Und nach dem Elia suchen, wo er wollte, hat den Elia nicht mehr gefunden. Es hat nicht geregnet. Er wusste, es liegt alles am Gebet von Elia. Wenn er wieder betet, wird es wieder regnen. Ein ernstliches Gebet. Und auf den Karmel dann hat er gebetet und dem Volk Gottes bewiesen, dass Gott Gott ist. Und da heißt es in 1. Könige 18, Vers 42, Elia aber stieg auf dem Gipfel des Berges auf dem Karmel, und er beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie. Wer ist sportlich? Wer kann sowas? Wer kann Yoga? Bist du nicht sportlich? Versuch's mal, deinen Kopf zwischen den Knien zu legen. Das ist anstrengend für einen Menschen. Nicht einmal ein Kind schafft das. Geschweige denn so ein Mann wie der Elia. Den Kopf zwischen den Knien, so auf der Erde. Er beugte sich so auf der Erde. Das ist für die nächste Yoga-Übung bei euch. Den Kopf zwischen den Knien zu legen. Ja, oder egal was es ist. Welche Sportart. So. Und dann, ja, er hat dann nicht nach dem Regen groß Ausschau gehabt, und seinem Jungen, seinem Diener, diesen Gehasse, hat gesagt, guck mal, kommt schon der Regen? Ist der Regen schon da? Ich lese hier weiter. Und er sprach zum Knaben, geh doch hinauf auf der Bergespitze und schau zum Meer. Und er ging hinauf und schaute zum Meer und sprach, es ist nichts da. 7-mal muss der Kerl beten. Ernstliches Gebet. Ist nicht nur so ein Stoßgebet. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Nein, es ist kein Stoß und kein Tischgebet. Er betete 7-mal. Und jedes Mal, wo der Knabe da hochkommt, nichts da. Elia, nichts da. Und er sprach, geh wieder mal hin, 7-mal. Und es geschah beim 7. Mal, da sprach er, siehe, eine Wolke so klein wie die Hand eines Mannes steigt aus dem Meer raus. So groß war die Wolke, dass er gesehen hat. Und das ist, wie Gott Gebet erhört. Nach 7. Mal, da ist nur eine kleine Wolke, so groß wie Faust. 7 Bedingungen hatte Elia hier gehabt, was er erfüllen musste, bis diese kleine Wolke kam. 7-mal. Der eine, der Ahab, dort auf dem Karmel. 2 Herren versammeln sich dort auf dem Karmel. Der Ahab und Elia. Der eine geht zum Essen, der Ahab, und Trinken, und Elia geht ins Gebet, und er betet, lieber Gott, lieber Gott, lieber Gott, hilf. Und beweis dich, offenbar dich dem Volk. Weißt du, dass ich mich nicht blamiere, dass ich nicht umsonst gebetet habe. Schick Regen, Herr Jesus, das Land braucht Regen, ist alles vertrocknet, es gibt kein Heu für die Tiere, nichts. Ahab geht essen und trinken, der kümmert sich nicht. Und so viele Christen gehen nur essen und trinken. Wir haben gebetet, wir haben Gott erlebt, Gott war da, es war herrlich, es ist Feuer vom Himmel gefallen, Halleluja, Halleluja, ist Erweckung ausgebrochen, aber nein, die Erweckung muss weitergehen. Die Erweckung muss weitergehen. Und Elia machte gerade an der Stelle weiter, wo er aufgehört hatte. Was sind die Bedingungen für das Eingreifen Gottes? Gott sucht Menschen, die in Gemeinschaft mit ihm leben, denen Essen und Trinken nicht das Wichtigste ist. Essen und Trinken ist wichtig, aber nicht das Allerwichtigste. Nicht das Allerwichtigste. Gott greift ein, wenn wir ihn suchen. Elia betet, nachdem er diesen gewaltigen Sieg erlebt hat. Wenn du einen Sieg Gottes erlebst und erfährst, dann solltest du nicht aufhören zu beten, zu loben, zu danken. Erst recht jetzt weitermachen. Herr, wir brauchen ein Wunder. Wenn du das tun konntest, wir haben das Lied gesungen, wie groß ist mein Gott und so weiter. Er teilte die Fluten vom Roten Meer. Das ist nicht wahr. Da kommt ein Rabbi zu mir und sagt, Pastor, was ihr da singt, ist nicht biblisch. Wir sind durch das Schilfmeer gezogen. Und dann habe ich gedacht, gut, aber das klingt nicht so gut. Wer teilte die Fluten vom Schilfmeer? Da ist das Rote Meer schon lieber. Und dann erzähle ich irgendwo diese Geschichte. Dann sitzt ein Atheist bei mir im Gottesdienst und hört mir zu und sagt, Bruder Matudis, oder Herr Matudis, ja auch nicht Bruder, der Herr Matudis, wissen Sie, das Wasser im Schilfmeer war nur so tief, praktisch also eine Elle tief, und habe ich gesagt, ja, das ist wunderbar, dass das nur eine Elle tief war. Also die Ägypter sind dort ersoffen, in diesem ellentiefen Wasser. Verstehst? Das ist noch viel schlimmer. Also das Rote Meer. Also wenn Gott schon etwas getan hat, und das war das große Wunder, die Erlösung, die Errettung, das ist ein Wunder. Und wenn Gott dich rausgeführt hat aus Ägypten, aus der Sünde, aus Nacht und Finsternis und dieser ganzen Dunkelheit, preise Gott, mach weiter, sagt Halleluja, jetzt erst, nicht aufhören. Die meisten Christen nach der Heilung, nach der Befreiung, nach der Segnung, die hören auf, die gehen essen und trinken, zum Kaffee um die Ecke. Ja, denen ist Essen und Trinken wichtiger. Und die vergessen, und der Teufel versteht so schnell, dass wir die Segnungen Gottes vergessen, was er an uns getan hat. Elia feiert nicht den Sieg, ruht sich auf seine Erfolge nicht aus, er sucht das Angesicht Gottes. So viele ruhen sich auf diese Lorbeeren aus, was sie alles erreicht haben, was wir alles gemacht haben, was wir alles geschafft haben. Vergiss es, mach weiter. Wir brauchen den vollkommenen Durchbruch. Früher haben die Christen in der Pfingstbewegung ein Sprichwort oder einen Satz gehabt, haben wir schon durchgebetet. Kennst du das noch? Ja, aber das ist die alten Pfingstler, haben wir schon durchgebetet. Viele haben nur gebetet, aber noch nicht durchgebetet. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir durchbeten. Egal was es ist, dass der Teufel nicht mehr zurückkommt und nicht mehr zurückkommen kann. Das Haus ist besetzt, das Haus ist voll von der Herrlichkeit Gottes. Durchbeten. Es ist so wichtig. Fang an durchzubeten. Wenn du irgendeine Sache hast, Gott hat schon kleine Zeichen gewirkt, so die Wolke so groß wie eine Faust, und dann fang weiter zu beten, nicht aufzuhören, Geschwister, lasst uns jetzt, ach, die Wolke kommt, der Segen des Herrn ist da, durchbeten, bis der Durchbruch da ist, bis der Endsieg da ist, bis die Herrlichkeit Gottes da ist. An einem siegreichen Tag, verstehst du, da hätte man auch loben und danken. Er hat nicht gelobt und gedankt, nein, er hat durchgebetet, 7-mal, liebe Leute, denkt dran, er ging nicht wie Ahab zum Essen und zu Trinken. Für Elia war Gott wichtiger als das Äußere, als der Genuss, die Freude, der Spaß, das Vergnügen. Weißt, der hat so viel schon erlebt. 800 Baalspriester sind geköpft worden. Dort in Orient köpfen sie immer. Das sind ja Banditen eigentlich, verstehst du für mich. Aber das, wie grausam das war. Und was er dort alles erlebte. Verstehst, die Herrlichkeit Gottes auf der anderen Seite und dann diese Brutalität. 800 Menschen, Männer wurden geköpft. Schrecklich. Aber das Land braucht Regen, nicht Blut. Braucht den Segen und nicht irgendwelche Vernichtung und Gericht oder was auch immer sein. Schau, wie er betete. Schau seine Gebetshaltung. Er beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seinen Knien. Derselbe Mann, der zuerst vor dem Ahab und vor Gott stand und sagte, der Herr, der mit Feuer antwortet, das ist der Richtige. Bald, Leute, schreit ihr, betet ihr auch mal ein bisschen. Ihr seid mehr, betet, ich lasse euch vor. Ihr habt den Vorrang, die Mehrheit hat den Vorrang. Ich bin allein, ich werde nachher am Schluss beten. Und mein Altar bearbeiten. Macht ihr das? Und sie schrien und sie machten Krach und sie ritzten sich ein und das Blut spritzte schon. Ja, so haben sie gebetet. Aber das war kein ernstliches Gebet. Gott sieht nicht das Spritzen des Blutes und das große Geschrei und großes Tamtam. Gott sieht das Herz an. Elia sprach ein Gebet, wenn ich die richtige Übersetzung nehme, je nachdem, was für eine Übersetzung ich lese, 54 Worte. Sein Gebet hat nur 54 Worte beinhaltet. Gar nicht so lang. Und er beugte und es kam das Feuer vom Himmel, dass sogar die Steine weggeleckt wurden, weggeschmolzen wurden. So ein starkes Feuer kam vom Himmel. Und derselbe Mann, der vorher so aufrecht stand und Feuer vom Himmel holte, der Mann liegt auf sein Angesicht, auf den Boden und hat den Kopf zwischen seinen Knien. Derselbe Mann. Oft ist die äußere Haltung das Spiegelbild der inneren Haltung. Wie ein Mensch betet. Wie ein Mensch betet. Weißt du, in der Bibel haben wir nur eine Haltung, die neutestamentliche Haltung, wie wir beten sollten. Ich will, dass die Männer an allen Orten heilige Hände hochheben. Mit emporgehobenen Händen soll man beten, als in der Pfingstgemeinde und so weiter. Manche Leute verstehen nicht, warum machen sie das? Das ist kein Hitlergruß, wie jemand mal geschrieben hat. Vergiss den ganzen Spart. Die Leute haben keine Ahnung. Und wenn wir nicht unsere Hände zum Himmel emporheben, so wie wir sollen, dann werden wir die eine Hand heben und einem anderen Messias zurufen. Heil, heil, heil. Sei froh, dass der Hitler hieß. Sein richtiger Name war Schinkelhuber. Verstehst? Dann hätten die Leute gerufen, Heil Schinkelhuber. Aber das ist zu lang. Ja, aber wenn wir nicht Gott anrufen, so wie die Bibel sagt, mit emporgehobenen Händen, dann werden wir einem anderen Propheten, einem anderen Messias zurufen und zuwinken. So, das ist die Art und Weise. Elia stand hier vor Gott und er betete und er sagt so, Ahab, komm, ich will Gott suchen, 1. Könige 18. Er betete trotz der Verheißung. Weißt du, wir haben die Verheißung für Gebetserhörung. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Suche, so werdet ihr finden. Wir haben die Segnung und die Verheißung Gottes in der Hand. Und trotzdem müssen wir beten. Trotzdem betet der Elia. Trotzdem geht der Josua um Jericho 13 Mal. Trotzdem. Obwohl wir die Verheißung haben. Und hier, er betete und schrie zum Herrn, Herr, tu das 7 Mal, hat es gemacht. Im Glauben hat der Elia gehört. Ich höre schon das Rauschen des Regens. Ich höre das. 1. Könige 18, 41. Ich höre. Ich sehe schon den Regenbogen, Leute. Verstehst du? Er hat schon alles gesehen. Die Flut wird kommen. So wie dieser Noah. Die Flut wird kommen. Warum sollte man dann noch beten, wenn man die Verheißung hat? Weil Gott möchte sehen, ob mein Herz mitmacht. Ob das aus dem Herzen kommt. Ob ich damit einverstanden bin. Ob ich mit ihm eins bin. Denn der Geist Gottes ist in meinem Herzen. Oder der Odem des Herrn. Oder der Herr wohnt in meinem Leben. Gott ist sein Thron. Sein Thron ist hier in meiner Seele. Und Gott hauchte den Menschen an und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Dort ist der Thron Gottes. Und Gott will wissen, was passiert bei mir innen drin? Bin ich auch einverstanden? Gott möchte sehen unseren Wunsch, den Wunsch unseres Herzens. Ja, Herr, schick den Regen, schick den Regen, schick den Regen, schick den Regen. Wir müssen seine Zusagen nochmals durchkauen. Denn die Tiere, die geopfert worden sind, die sind alles Wiederkäuer gewesen. Die anderen Tiere, die wollte Gott gar nicht haben. Gott will nur Wiederkäuer haben. In aller Liebe. Weißt du, Menschen, die das wieder bewegen in ihrem Herzen, ist das Durcharbeiten und was weiß ich, 7 Mal durcharbeiten. Gott gibt uns keine Zusagen, damit wir aufhören zu beten. Nein, er gibt uns Zusagen, damit wir sie genießen. Ich höre schon das Rauschen. Ich sehe schon den Regenbogen. Halleluja. Im Neuen Testament haben wir die Zusagen Gottes. Und trotzdem müssen wir bitten. Send Erweckung wie vor Zeiten. Lass große Wunder, lass Zeichen geschehen. Lass das geschehen, lass das. Wir müssen das alles durchbeten. Dass Gott sich wieder uns zuwendet, uns heimsucht, uns begegnet. Der Wille Gottes geschehe, das ist klar. Aber im Vater unser müssen wir fast jeden Tag beten. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Obwohl das schon alles klar ist. Obwohl wir die Vergebung schon in der Tasche haben. Obwohl ich schon das reine Herz habe. Aber ich muss trotzdem sagen, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und dann, nicht nur das, gib uns unser tägliches Brot heute. Obwohl ich weiß, Gott versorgt mich. Gott ist für mich. Trotzdem muss ich beten, gib uns unser tägliches Brot heute. Nicht morgen und übermorgen, sondern heute. Und weiter muss ich beten, obwohl ich weiß, das Reich Gottes ist in mir, inwendig in mir. Dein Reich komme. Täglich muss ich bitten, dein Reich komme. Und täglich muss ich dem Himmel sagen, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit und so weiter. Obwohl ich das alles weiß, dass Gott mein Vater ist. Trotzdem muss ich sagen, geheiligt werde dein Name. Und obwohl ich weiß, dass mein Haus gerettet wird und alles, was ich habe, dass Gott mir mein Leben retten wird, ich muss immer wieder sagen, danke Herr, danke Herr, danke Herr. Immer wieder es von dem Herrn bewegen und zwar freimütig und freudig. Nicht, dass ich das nicht hätte. Ich habe das alles. Ich weiß das alles. Aber ich muss immer wieder kauen. Weißt du, was Wiederkäuer machen? Die holen wieder aus dem Magen raus und wird wieder durchgekaut und schlucken es wieder und wieder verkleinert. Und gehäckselt oder was auch immer sein mag. Elia betete konkret. Das nächste. Wie erhört Gott Gebete? Er machte keine langen Gebete. Er betet konkret um Regen. Und hat geglaubt. in Spanien, da hat auch lange Zeit nicht geregnet, da hat der Bischof aufgerufen, die Gemeinde, wir beten für Regen, wir erwarten Regen und so weiter. Und die Gemeinde kam zusammen, und um für den Regen zu beten, und der Bischof vorne an, in der katholischen Kirche war das, um den Regen bitten wir. Und da ist ein Mädchen mit dem Regenschirm gekommen. Und dann sagt, Kind, wozu das, dein Regenschirm? Da sagt er, wenn dann wirklich das Gebet erhört wird und es regnet, ich will nicht nass werden. Die war klug. Die hat Glauben gehabt. Die war die Einzige, die wahrscheinlich Glauben gehabt hat, als man für den Regen gebetet hat. Die bringt ihren Regenschirm mit. Ja. Gott greift ein, wenn wir konkret sind, wenn wir erwarten. Ja. Selbst Jesus, er betete im Garten Gethsemane, in Matthäus Kapitel 26, Vers 39. Er wusste, was der Wille Gottes ist. Wenn irgendjemand wusste, was der Wille Gottes ist, das war der Herr Jesus Christus selbst. Und dann sagt er doch, wenn es möglich ist, lass Vater diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn es möglich ist. Dreimal hat er gefleht. Und zwar intensiv und inbrünstig. Er hat gebetet, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch vorübergehen. Gott will, dass wir ihm das sagen, was wir im Herzen haben. Oh Gott, es wäre so schön, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen würde. Wenn ich das nicht durchmachen müsste. Wenn ich das nicht durchleben müsste. Wenn das mir nicht passieren würde. Herr, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wir müssen den Willen Gottes mehrmals bewegen, fast tagtäglich. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Wir sollen nicht nur für die Ohren beten, nicht nur mit dem Kopf beten und nicht nur mit den Lippen beten, sondern mit dem Herzen. Dein Wille geschehe. Und das Beten ist etwas ganz Individuelles. Weißt du, was Jesus gemacht hat? Er hat einen Stein genommen und geschmissen, und dann hat er dort, wo dieser Stein hinfiel, gebetet. Nicht mit seinen Jüngern. Die haben geschnarcht. In aller Liebe. Die haben nicht gebetet. Die haben geschlafen, und da kommt Jesus wieder zurück und sagt, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Er betete inbrünstig. Und in Jakobus Kapitel 5, Vers 16, dieses ernsthafte Gebet, da heißt es, das inbrünstige Gebet eines Gerechten. Das inbrünstige Gebet. Inbrünstig. Lass das Wort zergehen. Das inbrünstige Gebet vermag sehr viel. Es ist ein Ringen. Das kostet Mühe, Energie und Fleiß, Konzentration und Beharrlichkeit. Oh Gott, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und dann hältst du Gott sogar fest. So wie dieser Jakob dort in Peniel. Lässt nicht gehen. Als nächstes, Elia betete beharrlich und schickte gleichzeitig seinen Diener, guck mal, kommt der Regen? Er betete und er hat auch was erwartet, so wie dieses Mädchen mit dem Regenschirm. Er wartete, ganz gespannt auf die Erhörung des Gebetes. Wann? Wie lange noch, Herr? Wie lange? Die Braut des Herrn hart. Elia ließ nicht locker. Siebenmal musste der Knabe da hochspringen. Siebenmal hat er seinen Kopf zwischen den Knien genommen, dieser Elia. Und bis er eine kleine Wolke sah. Gott sucht Beharrlichkeit. Ist es dir wirklich ernst, das, was du willst? Elisabeth Syre war mal bei uns und da hat irgendjemand die Kassette oder die Predigt von, die Geschichte von Elisabeth Syre gehört und hat mir so Theater gemacht, wie würden Gott lästern und was weiß ich. Sie hat erzählt, dass in einer ihrer Gottesdienste kam eine junge Frau und die hat ein Fürbitte gehabt und ein Gebet, da nimmt sie eine Männerunterhose und hat für die Männerunterhose beten lassen, Herr, füll diese Hose. Ist das nicht süß? Aber da, also frommer Vorsteher von den Methodisten hat mir so Theater gemacht. Und so weiter, gab es Diskussionen hin und her. Wie kann man so naiv sein, so primitiv sein und sowas zulassen, dass bei Ihnen das in der Gemeinde gepredigt wird oder erzählt wird? Füll die Unterhose. Ja. Aber der liebe Gott hat es gemacht. Und das Mädchen hat den Mann bekommen. Konkretes Beten. Bete für den richtigen Mann. Bete für die richtige Frau. Bete für die richtige Arbeit. Bete für die richtige Wohnung. Die meisten Leute ziehen um, ohne zu den Herrn zu fragen. Betet denn nicht nur, dass du für dein Heil betest, du solltest auch für dein Leben drumherum, dein Kiez beten, dass du dort wohnst, wo du dich wohlfühlst. Du kannst auch auf dem Müllberg wohnen, verstehst du? Und dich wohlfühlen. Nein, frag Herr, wo soll ich wohnen? Was soll ich tun? Beharrlich. Weißt du, was beharrliches Beten ist? Bockig sein. In der Bibel haben wir eine Frau, Jesus erzählt ein Gleichnis und sagt, so soll man beten. Einfach diese Frau, die hat eine Gerichtssache gehabt und sie geht zum Richter Tag und Nacht und klopft an und sagt, Herr Richter, verschaffen Sie mir Recht, Herr Richter, verschaffen Sie mir Recht. Ständig. Und dann sagt der Richter, die kommt noch und schlachtet mich noch ab. Weißt du, und dann sagt er, um ihres unverschämten Geilens, und das ist Martin Luther natürlich, um ihres unverschämten Geilens, er wird kommen und ihr Recht schaffen, obwohl sie es nicht verdient hat. Aber weil sie so beharrlich ist, so ständig auf den Nerven geht, ich will doch endlich mal Ruhe haben und schlafen können, aber dieser belästigt mich. Weißt du, beten, konkretes Beten, beharrliches Beten, ist bockig zu sein und nicht nachlassen. Stur sein, starrsinnig sein, starkköpfig, hartnäckig, ich lass dich nicht, Gott, bis ich das nicht bekomme. Ob es richtig ist oder falsch, ist dahingestellt. Ja. Verstehst du? Dein Wille geschehe, bete ich ja sowieso jeden Tag. Und dann wird schon Gott kontrollieren und mich korrigieren, falls ich Unsinn zusammenbete. Paulus schreibt in Kolosser Kapitel 4, Vers 2, beharrt im Gebet, wacht darin mit Danksagung, beharrt im Gebet. Wenn ihr für etwas euch entschlossen habt, einfach ein Ziel gesetzt habt, und wenn wir ohne Ziel beten, dann nur, oh Gott, Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn, heute haben wir Sonnenschein, heute ist Sonntag, Halleluja, und wir haben eine gute Zeit. Nein, wir sollen konkret beten. Konkret. Für die Kuh im Stall, für das Auto, das nicht anspringt, verstehst du? Konkret beten. Verharrt im Gebet. Dranbleiben, durchbeten. Das ist es, das wahre hier, dieses bockige Beten. Oh Gott, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht. Warten so lang, bis die Antwort, die Erfüllung kommt, bis sich die Sache einstellt. Im Propheten Jesaja Kapitel 62, Vers 7 heißt es, die den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe, lasst ihm keine Ruhe, dem Herrn. Also ihr, wenn ihr betet, den Herrn erinnert, lasst doch Gott nicht in Ruhe, gönnt ihm keine Ruhe. Lies mal diesen Vers, wie es bei dir in deiner Übersetzung heißt es. Jesaja 62, Vers 7. Gönnt Gott keine Ruhe. Tag und Nacht. Und das ist, was in der Bibel heißt es. Um der Auserwählten willen, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Oh Gott, rette meine Kinder, rette meine Familie, rette mein Geschäft. Verstehst du? Und du weißt, wir sind bald Konkurs. Heutzutage, da werden so viele Stellen gestrichen. Ford macht zu, oder nicht zu, streicht so viele Stellen. VW streicht so viele Stellen. Opel streicht so viele Stellen. Audi streicht so viele Stellen. Weißt du, die Autoindustrie geht den Bach runter. Mehr und mehr. Und du sollst beten, lieber Gott. Und auch die Zulieferer haben Probleme, müssen auch Stellen streichen. Lauter Streichungen. Oh Gott, behalte meine Arbeitsstelle. Ich möchte noch arbeiten, bis ich in die Rente komme. Verstehst? Behalte du meine Arbeitsstelle. Wir sollen viel mehr konkret auch beten um unsere Arbeitsstelle. Um die kriselt es. Glaub mir das. Deine Arbeitsstelle ist auf wackeligen Füßen. Du weißt nicht, ob du noch morgen die Anstellung bekommst und ob du deine Rente vom Staat noch bekommst. Du weißt doch gar nicht. Du wiegst dich in Sicherheit. Weißt du, über Nacht kann eine Revolution kommen und alles ist futsch. Die Inflation, plötzlich ist dein Euro nichts mehr wert. Da kannst du so, wie es vor ein paar Jahren hier in Deutschland war, dass du eine Schubkarre brauchst, um ein Stückchen Brot zu kaufen, um dein Geld da hinzubringen. Das hat, was weiß ich, Milliarden D-Mark oder Reichsmark gekostet, um ein Stückchen Brot zu kaufen. In manchen Ländern ist das, in Venezuela, das reichste Land der Welt eigentlich, nagt am Hungertuch, weil politische Umstände das Land so gebracht haben oder die Völker, die kriegen sich in die Haare und so weiter. Und wir haben das, den ganzen Zirkus. Heutzutage ist nichts mehr sicher. Glaub mir das. Nichts mehr sicher. Absolut nichts mehr. Über Nacht plötzlich musst du Flüchtlinge aufnehmen. Oder über Nacht musst du auswandern. Oder was weiß ich, wirst vertrieben. Kann alles ganz schnell gehen. Und was wird das sein, was du bereitet hast? So, lass Gott nicht in Ruhe. Als ich das gelesen habe, ich habe gedacht, lieber Gott, was du deinen Kindern befiehlst, ich soll dich nicht in Ruhe lassen. Ich soll dich belästigen. Ja, lies mal. Natürlich eine moderne Übersetzung ist das. Lass Gott nicht in Ruhe. Lass Gott nicht in Ruhe, bis er handelt. Lass Gott nicht in Ruhe, bis er was bewegt, bis er was tut, bis mir Frieden schenkt. Und wir brauchen den inneren Frieden, wenn wir beten. Und dann, wenn du aufstehst vom Gebet und sagst, oh, jetzt hat Gott mein Gebet erhört. Und ich bete so lange, bis ich dieses Aha habe, Gott hat mein Gebet erhört. Dieses Durchbeten, bis was passiert, bis Gott eingreift, bis er auf den Plan tritt, bis ein Wunder geschieht. Weißt du, ob du glaubst oder nicht, ist vollkommen egal. Bete weiter, lass dich nicht stören. Die Gemeinde in Jerusalem hat für Petrus gebetet, der war im Gefängnis. Und zum Himmel gerufen, oh Gott, unser Peter, es wird morgen geschlachtet. Verstehst? Der Herodes hat den Jakobus schon getötet und jetzt ist unser Petrus dran. Gebetet und gebetet und gebetet. Und der Herr hat eingegriffen, den Petrus rausgeholt aus dem Gefängnis. Petrus steht an der Tür von der Gemeindezentrum, steht an der Tür und klopft an. Und das Mädel macht aus und Mensch, weißt du, da draußen ist ein Geist. Der Geist von Petrus. Da stand Petrus leibhaftig da, wie er lebt und leibt. Und so weiter. Petrus ist da. Gott hat eingegriffen. Und Leute, wenn Gott eingreift, ich sag dir, was da passiert. Schnall dich an. Wenn Gott eingreift, er befreit den Petrus. Und derselbe Engel, der Petrus befreite, der geht nächste Stunde weiter. Der bleibt in Jerusalem noch ein bisschen. Der muss einiges aufräumen. Er geht zum Herodes, der den Petrus eingesperrt hat. Und Herodes gibt sich dann auf seinem Fest. Die Leute sind eigentlich schuld an der ganzen Geschichte. Die haben gesagt, das ist die Stimme Gottes, wie der Herodes da redet. Voller Vollmacht, voller Autorität. Und weißt du, was passiert ist? Der Engel gab ihm einen Watschen. Und er fing an zu faulen, zu stinken. Und Josephus beschreibt, Herodes hat so gestunken, dass die Diener sich sogar Mundschutz anlegen mussten, um ihn zu dienen, zu bedienen. So hat er am Schluss gestunken. Weißt, Gott macht ganze Arbeit. Er räumt total auf. Das ist Gebet. Wenn Gott etwas macht, wird komplett aufgeräumt. Dann nicht nur, dass du frei bist, sondern auch der dich ins Gefängnis gebracht hat, der wird auch gestraft und gezüchtigt. Der dir Not bereitet hat, der dich belästigt hat, der dich bedrängt hat, der dich gequält hat, der wird von Gott bearbeitet. Der kriegt auch einen Watschen. Von wem auch immer. Hart aus. Römer Kapitel 12, Vers 12. Hart aus, haltet im Gebet an. Bedingungen für Gottes Handeln, für Gottes Wirken in unserem Leben. Wir sollten so sein, als wenn wir in der Wüste wären und beim Verdursten sind. Und was würdest du in der Wüste, wenn du Durst leidest, geben für einen Tropfen Wasser? Verstehst du, verkaufst sogar deine Seele. Du gehst aufs Ganze, ein Tropfen Wasser, ein Glas Wasser. Das ist Goldes wert, da würdest du deine ganzen Ringe abgeben, da würdest du alles Mögliche loslassen, damit du nur einen Tropfen Wasser bekommst. Und so soll uns das Anliegen sein, und unser Gebetsanliegen sein. Gott hört unser Gebet, wenn es ernstlich ist, inbrünstig ist, wenn es um alles geht. Gott gibt, oder Herr, gib einfach, oder ich sterbe. Verstehst du, das ist ein echtes Gebet, lieber sterbe ich, lieber möchte ich nicht mehr weiterleben. Wenn da nicht ein Wunder passiert, und das ist ein radikales Beten. Gott wartet auf radikale Menschen, die aufs Ganze gehen. Oh Gott, ich will lieber sterben. Ich will nicht mehr weiterwurscheln. Das reicht mir nicht. Ich bin damit nicht glücklich. Ich möchte das ganze Unheil, das ganze Unglück nicht mehr ansehen. Die aufs Ganze. Und du wirst merken, Gott wird eingreifen, dass du nicht sterben musst. Denn Gott will, dass du lebst und seine Taten verkündigst. Aber du solltest radikal beten. Herr, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Wenn du nicht ein Wunder tust, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ja, und Gott wird ein Wunder tun, wenn du es brauchst. Und wenn es seine Zeit ist. Bevor wir Gott um Hilfe bitten, jetzt will ich nur ganz schnell noch ein paar Wahrheiten sagen. Bevor wir Gott um Hilfe bitten, müssen wir zuerst alles, was in unserer Macht ist, tun. Verstehen wir das? Einem Menschen kann nicht geholfen werden, wenn er sich selbst nicht bemüht. Einem Menschen kann nicht geholfen werden. In aller Wahrheit, auch wenn ich Johannes Matthäus sage, ich sage es dir die Wahrheit. Ein Gebet ist kein Ersatz für konkrete Taten. Wenn wir zum Beispiel in dieser Welt sind und nicht das tun, was wir sollten, arbeiten oder zum Arzt gehen oder handeln, egal was es ist, wenn wir unser Teil nicht tun, wird Gott nichts tun. Nichts tun. Zuerst muss ich meinen Teil tun, anrufen, schreiben, hingehen, anklopfen. Ja, und wenn wir das Maximum getan haben und gegeben haben, dann wird was passieren. Verstehst? Stell dir mal vor, hier liegt ein Sack, ein Zentnersack, und könnte mir helfen, den Sack zu tragen. Verstehst? Solange ich nur den Sack anschaue und den Sack betrachte und selbst nicht anpacke, wird mir keiner helfen. Die sagen, Mann, du, das machen Sie selber in den Dreck. Aber wenn ich mich bemühe und den Sack auf den Buckel nehme und schleppe, könnt ihr mir helfen? Dann würden sie alle anpacken und mich schubsen und den Sack schützen und mir helfen. Und genauso ist, wenn du nichts tust, erwarte keine Hilfe von Menschen und keine Hilfe von dem lieben Gott. Hart, aber wahr. Weißt du, nicht nur stöhnen, seufzen, sondern wirklich, mir ist ernst, die Last ist mir so schwer, könnt ihr nicht beten für mich? Nicht nur, kannst du für meine Schwiegermutter beten? Hast du schon für deine Schwiegermutter gebetet? Wie ein Weltmeister, hast du alles getan, was du tun konntest? Dann kannst du Gottes Hilfe auch erwarten. Wenn die Leute sehen, du mühst dich ab, du wirst bis zum Tode beschäftigt und dann wirst du unterstützt. Du musst das Wollen und auch das Vollbringen vom Herrn haben. Herr, hilf mir. Und der Herr hilft, wenn er sieht, du willst was und so weiter, du willst was. Sich Regen bringt Segen. Kennst du diesen Sprichwort, diesen Spruch? Die Seele hat ein Gottesteil in sich und die hat die Wünsche. Und wenn du mit Gott übereinstimmst, Herr, das, was du willst, das will ich auch. Dein Wille geschehe. Dein ist das Reich, dein ist das, was hier drin passiert, was vorgeht. Erst wenn wir eins sind mit Gott, in Übereinstimmung mit ihm sind, wenn wir das wollen, was er will, das tun, was er will, dann hilft er uns, er pusht uns, er steht uns bei. Lebendig oder tot. Eine schreckliche Geschichte habe ich in der Bibel, dass der Simson, ihm sind die Augen ausgestochen, er hat Fehler gemacht in seinem Leben. Jeder Mensch macht Fehler. Aber das ist ein Beweis, dieser Messias, Simson war ein Messias, ein Erlöser für Israel, der sollte die Philister vernichten. Aber was hat er gemacht mit den Philistern? Nur gespielt. Aber dann sind seine Augen ausgestochen worden und dann wird er vorgeführt, jetzt kommt der Herkules, guckt, was der alles kann. Und das ist unser Knecht, dieser Simson, der hat ja hier unser Volk so beleidigt und was weiß ich, dieser Simson. Und die lästern. Und dann sagt Simson, oh Gott, noch einmal, bevor ich sterbe, rächte ich an meine Augen. Ich will mich an meine Augen rächen. Und dann sagt er den Jungen, der ihn führt, Junge, wo ist da die Hauptsäule und wo ist da die tragende Säule? Und dann, du liest mal diese Geschichte im Richterbuch, dieser Simson, und plötzlich sagt er, Gott, noch einmal, Gott, die Bedingungen für Gebetserhörung, fürs Eingreifen Gottes, und noch einmal, Gott, und dann sagt, und der ganze Tempel stürzt ein, die Säulen stürzen ein, und dann heißt es in der Geschichte, und Simson tötete in dieser Situation mehr Philister als in seinem ganzen Leben. Das ist so. Noch einmal, Gott, rächt dich für meine Augen. Streit für mich, Gott. Weißt du, wir brauchen noch ein Gebet, wo es aufs Ganze geht. Noch einmal sterbe ich, so sterbe ich. Aber ich bitte noch einmal dieses Wunder, dass ich das erfülle, wozu ich geboren bin, was meine Berufung und meine Bestimmung war, dass ich noch einmal das tue. Und er war geboren, um die Israeliten von den Philistern zu befreien. Viele sehen nur dieses Leben. Wir führen ein Doppelleben. Ich muss doch mich beeilen, Entschuldigung, aber ich habe noch so viel zu sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Was, weißt du, vielleicht hast du in deinem Leben nie das erreicht, was du erreichen wolltest. Du hast dich bemüht, studiert und gearbeitet, dich angestrengt, dich hingegeben, alles geopfert und hast nicht erreicht in diesem Leben. Mich hat Van Gogh so fasziniert, egal seine Geschichte, was das ist, aber ich bin extra mal nach Holland oder durchgefahren und einfach angeguckt, wo er gewirkt hat, seine Heimstätte und seine Wirkungsstätte und so weiter, war fasziniert von seinem Leben. Van Gogh hat umsonst gemalt, hat so vieles in seinem Leben gemacht, war zuerst mal Lehrer, dann war er Hilfsprediger und bei den Bergleuten da und so weiter, Hilfsprediger, und den Bergleuten hat er sogar seine Kleider verschenkt, war so hingebungsvoller, sozialer Mensch, hat alles Bestmögliche getan, Van Gogh, hat versucht in seinem Leben alles Mögliche, bis er angefangen hat zu malen, und unter harten Bedingungen hat er gemalt und gedient, ist depressiv gestorben, hat sich sogar bei einer Wette das Ohr abgeschnitten und einfach die Wette verloren und das Ohr abgeschnitten und starb als, ja, mit einer Kugel im Kopf. Und als Selbstmörder. Aber ich will nur etwas sagen, er hat umsonst gelebt. Äußerlich umsonst. Ja. Wenn sein Leben betrachtet, was hat der Mann geschafft? Der hat den Postboten gemalt, den Kaminfeger gemalt und dann zum Schluss hat er nur noch Sonnenblumen gemalt. Verstehst du? In seiner Depression, stell dir mal sowas vor, malte Sonnenblumen. Das war Van Gogh. Und heutzutage, seine Bilder sind ein Vermögen, sind die teuersten Gemälde der Welt fast überhaupt. seine Bilder, was er gemalt hat. Gott sieht das Herz. Er sieht nicht das Äußere. Er sieht nicht, was er, weißt du, sein Leben war ein Fehlschlag. Alles umsonst, alles vergeblich. Er malte die Leute und dachte, die Leute würden sein Bild kaufen, wenigstens für Apfel und Ei. Nicht einmal das. Nicht einmal das. Wir haben noch ein Leben nach dem Tod. Van Gogh, das Leben nach dem Tod. Verstehst du, nicht nur im Himmel, sondern auch nach dem Tod. Wir hinterlassen Spuren. Unsere Werke gehen nicht verloren. Lebe für die Ewigkeit, lebe für das Leben nach dem Tod. Für Gott, für deine Berufung und so weiter. Verewige dein Leben, wie dieser Van Gogh, dieser Maler. Lebe für eine andere Wirklichkeit. Ob du mich verstehst oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Befehl deine Wege dem Herrn, hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Er wird es wohl machen. Gott hört die Gebete des Herzens. Befehl dein Anliegen dem Herrn und mach so wie es Van Gogh. Wenn du nichts mehr anders kannst, deine Bedrückung, mal wenigstens die Sonnenblumen. Verstehst du? Und er hat nur Sonnenblumen gemalt. Das war so seine Spezialität. Und er war so arm, dass er nicht einmal Geld hatte für Farbe. Also er hat lieber aufs Essen verzichtet, um Farbe zu kaufen, zu malen. Und am Schluss, als er in der Provence mal war, hat er gar kein Geld gehabt für Farbe, hat er nur noch Striche gemalt, nur Strichzeichnungen gemalt. Du, und das ist Millionen wert, diese Strichzeichnungen, was er da gemacht hat. Sogar eine Kunstebene, was er da geschaffen hat. Weißt du, er hat einfach das benutzt, was er hatte. Nur noch Striche, schwarze Striche. Aber so perfekt, diese ganzen Strichzeichnungen, was er da gemacht hat. Gib einfach Liebe weiter, kümmere dich nicht um die Menschen, ob sie dich verehren oder nicht verehren. Einfach male oder singe, ob jemand zuhört oder nicht zuhört. Bete, ob jemand deine Gebete erhört oder nicht. 7-mal Kopf bis zur Erde, zwischen den Knien. Bete einfach, rufe zum Herrn. Van Gogh malte Bauern, Weber und alles Mögliche, aber seine Bilder waren unverkäuflich. Haben die Leute damals gesagt. Und auch das, was du produzierst, ist unverkäuflich. Keiner will es. Keiner schätzt es. Keiner sagt Dankeschön. Keiner nimmt es an. Stell dir mal vor, du malst einen Menschen, den Postboten, den Bauern, den Weber. Und der will das Bild gar nicht haben. Nur aus Gefälligkeit. Nicht einmal die Gefälligkeiten haben sie von Van Gogh angenommen. Weißt du, mein Herz war so gebrochen, als ich das alles gesehen habe und das alles so betrachtet habe, so verinnerlicht habe. Guck mal, das ist wirklich das Leben eines Menschen, der lebt fast umsonst. Für was ist das? Und er ist auf seine Bilder sitzen geblieben. Er ist auf seine Bilder sitzen geblieben und arm gestorben, depressiv, schwermütig gestorben, aber lebt das Leben nach dem Tod. Weißt du, wir hinterlassen Spuren. Und diese Bilder von Van Gogh sind Millionen wert heute. Lass die Leute glauben, was sie wollen. Du bist ein Versager, ein Hilfsprediger. Verstehst, verschenkst du sogar den Bergleuten seine Klamotten, damit die unten unterm Berg nicht so frieren oder was auch immer ist. Und versuch den Leuten zu dienen, Leute zu ermutigen. Aber die Leute nehmen das nicht an. Kannst du dir vorstellen? Was Ablehnung ist, nicht nur mein Vater hat mich nicht gewollt, meine Mutter hat mich nicht gewollt. Das ist, wenn du dein Leben lang abgelehnt wirst, in allem Dingen, da bemühst dich, da arbeitest, da rackerst dich ab. Aber sein Leben hat Spuren hinterlassen. Plötzlich, nach seinem Tod, die Bilder werden versteigert, verkauft, Millionen bringen sie ein. Vorher wird er abgelehnt als Wahnsinniger, als Spinner, als Taugenichts. Das hat man von ihm gesagt. Tauge nichts. Hat man das von dir noch nicht sowas gesagt? Lebe unbeirrt dein Leben weiter. Warte auf die Ewigkeit. Warte auf das Leben nach dem Tod. Halleluja. Warte auf das Leben nach dem Tod. Male wie von Gogh einfach die Sonnenblumen. Es ist das Traurigste, was es gibt. Du bist niedergeschlagen, entmutigt und er malt Sonnenblumen. Sonnenschein. Ja. Male die Menschen, die deine Bilder nicht kaufen. Die von dir nichts haben wollen, konzentriere dich auf dein Charisma, was du kannst, und dann mach nur noch Strichzeichnungen. Strichzeichnungen. Und das hat er gemacht, sein Leben lang. Oder die letzten Tage seines Lebens. Und überlass den Rest Gott. Der Ewigkeit. Und das ist, was Van Gogh uns zurückgelassen hat als sein Beispiel. Sei nicht entmutigt, wenn du keine Anerkennung bekommst, kein Dankeschön bekommst. Deine Gebete nicht erhört werden, deine Träume nicht in Erfüllung gehen, deine Predigten, was weiß ich, nicht gehört werden. Verstehe, auch den Elia hier, Der betet 7-mal. Und jetzt sehe ich nur noch eine faustgroße Wolke auf mich zukommen. Du konntest deine Ideale nicht verwirklichen. Niemand hat seine Bilder damals gekauft. Also, weißt du, nicht einmal geschenkt wollten die Leute seine Bilder haben. Nicht einmal geschenkt. Er wollte sie schenken. So undankbar sind die Menschen. Da setzt er sich und malt die Leute, hat Spaß daran. Das ist Gott hört, Gott sieht. Das Seufzen des Herzens. Ich kann vorstellen, dann nimmt er seine Kugel und erschießt sich. Verstehst? Sagt er, keiner will mich. Tod hol du mich. Gott hört deine Seufzer, deine Klagen, dein Jammer, dein Stöhnen, so wie das Stöhnen der Kinder Israel gehört hat. Im Psalm 102, da heißt es, ein Gebet von den Armen, Herr, das mit Traurigkeit umhüllt ist, das Gebet hörst du. Ein Gebet des Armen, der mit Traurigkeit, wie von Van Gogh hier, von Traurigkeit erfüllt ist, umhüllt ist. Nur noch nichts. Meine Galerie, die stapelt sich. Keiner will was haben. Ein Gebet für den Arm des Armen ist ein Gebet. Hörst du, Herr, aus der Tiefe meines Herzens, Herr, schreie ich zu dir. Wer echt glaubt, der lebt seine Zeit voraus, so wie dieser Van Gogh. Der malt einfach Sonnenblume, nächste Sonnenblume und so weiter. Der lebt nicht nur für ein Jahr oder Jahrzehnt oder Jahrhundert, der lebt für Jahrtausende. Ja, bevor Gott eingreift, müssen wir uns fragen, warum soll er eingreifen? Weshalb? Gott sagt, gib, produziere. Wir sind auf dieser Welt, um zu produzieren. Einfach zu produzieren. Lass es einfach produzieren. Interessiert dich nicht. Was passiert dann? Ja, Raum und Zeit ist nicht in unserer Hand. Weißt du, ich kann in der Kirche predigen und auch im Kuhstall. Das ist kein Problem für mich. Weißt du, ob mir jetzt jemand zuhört oder nicht? Wir haben mal in Augsburg eine Freiversammlung, Open Air Gottesdienst gehabt. Weißt du, den Platz da uns reservieren lassen und dann auf der draußen predigen wir. Kein Schwanz hört uns zu, Entschuldigung. Verstehst du, keiner hört uns zu. Aber dann habe ich genau hingeguckt, hinterm Gebüsch, da hinten, da saß jemand und immer vorgeguckt, verstehst du? Und von dieser Freiversammlung kamen 2 oder 3 Leute in den Gottesdienst und haben sich sogar bekehrt. Verstehst du? Aber keiner hat uns zugehört. Wir sehen oft nicht den äußeren Erfolg und uns muss dieser äußere Erfolg vollkommen Schnuppe sein. Verstehst du? Mal's weiter, wie Van Gogh. Mal weiter. Predige weiter. Manchmal denkst du, ach, das ist nichts, das bringt nichts, da habe ich keine Ergebnisse, da spüre ich nichts. Du musst nichts spüren. Wir leben für die Ewigkeit. Wir kommen aus der Ewigkeit und wir gehen für die Ewigkeit. Und dort ist unser Lohn bei Gott. Gott will bei Menschen Probleme lösen, aber viele wollen das nicht. Viele nützen die Gelegenheit nicht. Viele hören das nicht zu. Ich bin wie Van Gogh. Ich male einfach weiter. Ich predige einfach weiter. Ich glaube einfach weiter. Ich diene einfach weiter. Verstehst du, egal in welcher Position, in welchem Dings. Auch wenn mir jemand diese Bilder abkauft. Nur ganz schnell ein kleines Zeugnis. Vor 40 Jahren hatte ich mal eine Prophetie, die für jemanden habe ich gebetet, oder die haben mir geschrieben, dass sie für sie beten, aus der Bautzener Gegend. Dass ich damals, glaube ich, 81, so um diese Zeit, oder 80, 1980, aus der DDR haben sie geschrieben, einen Brief, ich soll beten. Und ich habe einfach gebetet und einfach vom Herrn mir ein Wort schenken lassen und es denen rübergeschickt. Und vor kurzem, vor ein paar Wochen kriege ich einen Brief und er schreibt, und es ging um einen Jungen, der also rebellisch war damals zu der Zeit, rebellisch, da hat ja Stasi die Leute durchsucht und was weiß ich, dann nur Probleme gemacht, ein Problemjunge. Für den gebetet und einfach von Gott ein Wort für die Familie geschenkt bekommen. Und dann haben sie mir vor ein paar Wochen oder Monate, ja, ist noch kein Monat hier, geschrieben und dann schreiben sie, Manfred ist wieder der Alte, den wir uns gewünscht haben, der ist nach Hause gekommen. Vor 40 Jahren vorher bete ich, lege es dem Herrn hin und da höre ich mal nichts. Und dann plötzlich kommt dieser Manfred, so hieß der Junge, kommt zurück und er ist wieder unser Manfred. Er ist genau das, was wir uns gewünscht haben. Unser Manfred. Das sind Jahre vergangen. Jahre vergangen. Der ist fast 60 oder sowas, was er sein müsste. So sind vergangen. Unser Manfred ist wieder unser Manfred. Den haben wir uns gewünscht. Weißt du, wir sollen niemand aufgeben. Unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich, liebe Leute. Nach 40 Jahren. Ich habe mich so gefreut. Ich habe gesagt, guck mal, lieber Gott, ich setze viele Dinge in die Welt, frage manchmal warum, wieso und weshalb. Und dann hinterher erfahre ich, es hat sich gelohnt. Ich male wie von Gott. Ich prophezeie weiter. Ich predige weiter, auch wenn manchmal mir die Farbe ausgeht. Ja, dann mache ich nur noch Strichzeichnungen. Strichzeichnungen. Ja, Farbe. Einfach Strichzeichnungen. Mach weiter. Diene Gott weiter. Irgendwann passiert es, und gerade diese Strichzeichnungen, geh mal, google mal und schau dir diese Bilder an. Jesus hat die Frau dort, die Jesu Füße gesalbt hat, da haben die Leute die Nase gerümpft, ach komm, dieses Öl hätten wir verkaufen können, alles umsonst, rausgeschmissenes Geld, man salbt die Füße vom Heiland, okay, aber wir können das Öl auch verkaufen. Aber dann sagt Jesus, was diese Frau getan hat, hat sie an mir getan. Und überall auf der ganzen Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von dieser Frau gepredigt. Verstehst du? Wir leben ja für die Ewigkeit. Vom Judas weißt du nicht viel, dass er sich erhängt hat, ja. Oder von den Pharisäern Simon oder von wem auch immer. Die sind alle verklungen, diese Namen. Aber der Name von dieser Frau, die Jesu Füße gesalbt hat. Und wenn wir heute beten, wir sagen Jesus Christus. Weißt du, was das ist? Jesus, der Gesalbte. Jesus, der Messias. Kein Hohepriester hat Jesus gesalbt. Kein Pastor hat Jesus gesalbt. Oder kein Bischof. Diese Frau hat Jesus gesalbt. Sogar seine Füße. Und wir beten Jesus Christus. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Van Gogh. Er hat sogar seine Kleider verschenkt. Hat seinen Glauben an Gott verloren. Sogar die Menschen nicht mehr verstanden. Ich muss es sagen. Und vielleicht kennst du Leute, die haben Gott gedient, den Glauben an Gott verloren. Die können nicht mehr beten, nicht mehr glauben, aber sie haben was für die Ewigkeit getan. Gib dich nicht auf. Ich werde nie vergessen, es gibt diese Bibelgesellschaft, Genfer Bibelgesellschaft, der Begründer von der Bibelgesellschaft hat mal ein Zeugnis gegeben irgendwo. Und dann sagte ich möchte dem Mann danken, der mich zum Heiland geführt hat. Ich möchte dem Mann danken. Weißt du, was die Geschichte war? Da ging ein Bibelkorporateur, Bibelhändler und verkauft Bibel im Zug. Und dann sitzt ein reicher Mann und bietet dem reichen Mann eine Bibel an. Möchten Sie eine Bibel? Sie sitzen im Zug, Sie haben nichts zu tun. Sie können lesen, ob Sie jetzt eine Zeitung lesen oder die Bibel lesen. Vielleicht haben Sie was für... Und so weiter, bietet an. Dann sagt er, was haben Sie da? Bibel? Okay, ich kaufe den ganzen Koffer ab. Der Mann hat sich gefreut zuerst einmal. Dieser Bibelkorporateur, dieser Bibelhändler oder Buchverkäufer hat sich gefreut. Der kauft meine ganzen Bibeln. Was für ein Segen. Dann macht ein Fenster vom Zug runter und schmeißt alle raus. Den ganzen Koffer mit den Bibeln. Und er war so traurig. Der sagt, lieber Gott, ich diene umsonst. Guck mal, mein Dienst hier ist umsonst. Der schmeißt alles zum Fenster raus. Meine ganzen Bibeln. Und jetzt ist dieser Alexander, so hieß er, dieser Mann, der Begründer von dieser Bibelgesellschaft. Und er will sich seinem Leben das Ende machen, liegt auf den Schienen und wartet, bis der Schnellzug kommt. Und er kommt nicht. Und während er so auf den Schienen liegt, weißt du, wenn du Koffer unten siehst, dann denkst du, oder Gold oder sonst was. Er sieht diesen Koffer und statt sich das Leben zu nehmen, geht er zum Koffer, macht den Koffer auf und da sind lauter Bibeln. Und er ist so überrascht, den Wert der Bibel. Und die Bibel, die dort im Koffer lag, die zum Fenster rausgeworfen worden ist aus dem Zug, wo der Mann seinen Glauben an Gott verloren hat, dieser Bibelhändler, der führt diesen Mann, der Mann kam zum Glauben und sagt, das höchste meiner Gefühle, was ich tun möchte, ich möchte Bibeln verbreiten. So wie die Bibel mir geholfen hat, so soll die Bibel tausenden anderen Leuten helfen. Und hat diese Gesellschaft gegründet. Deine Arbeit für Gott ist nicht umsonst. Für die Ewigkeit, was unterm Strich kommt, das ist, was bleibt. Alles vergeht. Was sind die Bedingungen für Gebetserhörung, für Eingreifen Gottes? Wie handelt Gott? Manchmal ganz anders, als du denkst. Preis Gott. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass deine Stunde kommt und dass deine Uhren anders gehen und dass die Dinge so geschehen, wie du es willst. Dein Wille geschieht, dein Reich kommt. Dein ist die Herrlichkeit, nicht unseres. Dein ist es und es geschieht, was du dir vorgenommen hast. Vater, ich segne jetzt auch die Gemeinde. Ich segne alle, die dein Wort gehört haben. Herr Jesus, und ich möchte ganz besonders die Menschen segnen, die im Glauben erschüttert sind, die abgelehnt sind, so wie der Van Gogh hier. Einfach nicht gewollt, nicht nicht angenommen, verachtet seine Bilder, seine Werke, seine Worte, seine Gebete, alles nutzlos, sinnlos, alles für die Katz. Herr Jesus, ich bete für diese Menschen, die so erschüttert sind über ihr Leben, wie dieser Bibelverkäufer dort im Zug in der Schweiz. Herr Jesus, ich möchte bitten, Herr, zeig den Geschwistern, dass die Arbeit in dir nicht vergeblich ist. Halleluja, Halleluja. Und es ist nicht umsonst. Und die Geschichte noch ganz kurz weiter noch, das will ich noch hier sagen. Dieser Bibelverkäufer, der ist verkommen, sehr verwildert, also runtergekommen, verzweifelt an Gott und an der Welt und an den Menschen und an allem Möglichen. Aber er hört hier in der Stadt, predigt ein junger Evangelist, ein dynamischer Evangelist, der ist Feuer und Flamme. Dann sagt er, den möchte ich mal hören. Und dann steht er in der Versammlung, und dann sagt er, ich möchte dem Mann danken, der mir einen ganzen Koffer Bibel vor die Nase gelegt hat. Und der Mann steht hinten und fängt an zu weinen und sagt, Gott, guck mal, ich habe gedacht, das ist alles umsonst. Aber die Arbeit, siehst du, dieser Evangelist, der dient jetzt mir. Das bewegt mich. Van Gogh hat mich bewegt. Alexander, sein Zeugnis hat mich bewegt. Deine Arbeit ist nicht vergeblich für den Herrn. Gott möge uns segnen, Gott möge uns schützen, Gott möge uns Kraft geben, durchzuhalten, durchzubeten, bis wir den Sieg haben in Jesus Christus. Halleluja. Das Leben geht vorbei, schneller als wir denken. In Jesu Namen segne ich alle meine Geschwister. Amen.